بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوء كبت الله الله سيجن هايت وفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all seinen Freunden. Liebe Geschwister, der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم hat uns eine frohe Botschaft mitgeteilt in einem Hadith, den Abu Huraira رضي الله عنه überliefert hat. Er sagte, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم folgendes gesagt hat. Er sagte, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs aufhält, يتلون كتاب الله, und Allahs Buch rezitiert, ويتدارسونه بينهم, und dieses Buch untereinander lehrt, إلا نزلت عليهم السكينة, dann wird die Ruhe auf sie herabgesandt, وغشيتهم الرحمة, und die Barmherzigkeit umgibt sie, وحفتهم الملائكة, und die Engel umgeben sie, وذكرهم الله في من عنده, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und hier sind wir in einem der Häuser Allahs und wir lesen das Buch Allahs und lehren es untereinander. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass er uns die Tore des Verständnisses öffnet, sodass wir seine Verse verstehen, sie verinnerlichen, sie lernen und weitergeben, sodass die Schüler davon profitieren, sind auch unsere Geschwister, die nicht anwesend sind. Die heutigen Verse, die wir behandeln möchten, sind die Verse 221 bis 224, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. Und eine gläubige Sklavin ist fürwahr besser als eine Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und heiratet nicht gläubige Frauen und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzendienern, bevor sie glauben. Und ein gläubiger Sklave ist fürwahr besser als ein Götzendiener, auch wenn dieser euch gefallen sollte. Jene laden zum Höllenfeuer ein, Allah aber lädt zum Paradiesgarten und zur Vergebung ein mit seiner Erlaubnis und macht den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie bedenken mögen. Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden, so haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Allah liebt die Reumütigen und er liebt die, die sich reinhalten. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld, so kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus und fürchtet Allah und wisset, dass ihr ihm begegnen werdet und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. Und macht nicht Allah mit euren Eiden zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein und zwischen den Menschen Frieden zu stiften. Allah ist allhörend und allwissend. Wir sind wir immer noch in Surat al-Baqarah. Zweite Sura des Koran, eine medinensische Sura, im Vers 221, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ, und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. Und Götzendienerinnen, also Mushrikat, irgendwelche Menschen oder Frauen hier, die Allah subhanahu wa ta'ala in irgendeiner Sache des Tawhid etwas beigesellen. Solche Leute sind uns nicht erlaubt, als Männer, sind uns Männer nicht erlaubt zu heiraten. Es ist haram, verboten, und wer so etwas macht, dessen Ehevertrag ist ungültig. Wer eine götzendienerische Frau heiratet oder auch eine atheistische Frau heiratet, dessen Ehevertrag ist ungültig. Und ausgenommen von diesen Götzendienerinnen sind wer? Nur die Frauen vom Volke der Schrift. Nur die Frauen vom Volke der Schrift, das heißt die Juden und die Christen. Nur die jüdischen und die christlichen Frauen sind uns Muslime erlaubt worden zu heiraten, aufgrund der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'idah, im Vers und auf der Seite 107, Surah Nummer 5, und im Vers Nummer 5. Allah subhanahu wa ta'ala sagte darin, und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren Frauen von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde, also sind euch erlaubt zum Heiraten, das ist damit gemeint, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt. Damit hat Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Frauen verboten, bis auf die jüdischen, christlichen und die muslimischen Frauen sowieso. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und eine gläubige Sklavin ist fürwahr besser als eine Götzendienerin. Eine gläubige Sklavin ist fürwahr besser als eine Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und wenn Allah sagt, eine gläubige Sklavin, dann ist die freie, gläubige Frau erst recht noch besser für uns. Das ist eine Art, wie man diesen Vers verstehen kann. Die zweite Art, wie man diesen Vers verstehen kann, ist, dass sowieso jeder Mensch auf dieser Welt ist ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Sklave oder Diener Allah, das ist im arabischen Wort das gleiche. Abd oder Amah. Amah für die Frau und Abd für den Mann. Und deswegen bezieht sich das auf freie Frauen erst recht. Sie sind erst recht, weil sie sind wahre Diener, Sklavinnen Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie das ausführen, was Allah ihnen angeordnet hat. Auch wenn diese euch gefallen sollte, das heißt auch wenn euer, auch wenn ihr, wenn euch ihr, ihre Schönheit gefallen sollte, so sind die gläubigen Frauen für euch besser als die Götzendienerinnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und verheiratet nicht gläubige Frauen. Und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzendienern, bevor sie glauben. Also wenn sie glauben, dann ist es erlaubt, vorher nicht. Und dieser Vers, die Aussage, und verheiratet nicht gläubige Frauen, ist gerichtet an die Verantwortlichen für die Frauen. An die Awliya, Plural von Wali. Das ist der, in diesem Fall der Verantwortliche für die gläubige Frau, in den meisten Fällen ihr Vater. Normalerweise ihr Vater. Er ist ihr Wali. Und hier sind die Awliya der Frau angesprochen worden. Sie dürfen ihre Töchter zum Beispiel nicht Götzendienerinnen verheiraten. An Götzendienerinnen verheiraten. Und deswegen, das ist ein Beleg dafür, dass eine Heirat ohne Wali ungültig ist. Eine Heirat ohne Wali ungültig ist. Und das ist auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, La nikaha illa bi wali. Es gibt keine Heirat außer mit einem Wali. Der Hadith ist sahih bei Ibn Majah und bei At-Tirmidhi und bei anderen. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. Das heißt, jede Frau, die sich selbst verheiratet, ohne der Erlaubnis ihres Wali, so ist ihre Heirat ungültig, so ist ihre Heirat ungültig, so ist ihre Heirat ungültig. Und der Hadith ist sahih und von mehreren Ashab al-Sunan überliefert worden, außer An-Nasa'i. Ja. Und des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bevor sie glauben, und dieser Fall ist nicht eingeschränkt worden. Im ersten Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala den Männern verboten, die Götzendienerinnen zu verheiraten. Und dann hat er von den Götzendienerinnen zwei Arten rausgenommen und als Ausnahme betrachtet, die Christen und die jüdischen Frauen. Christlichen und die jüdischen Frauen. Allerdings in Bezug auf die Frauen hat Allah subhanahu wa ta'ala alle götzendienerischen Männer verboten und keine Ausnahme gemacht. Und somit darf eine Frau niemals einen anderen heiraten, eine gläubige Frau darf niemals einen anderen Menschen heiraten als einen muslimischen Mann. Ja. Und das ist unter Übereinkunft der Ulama. Also so eine Heirat ist also ungültig. Ja. Und die Begründung, die Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, und ein gläubiger Sklave, also ein freier Sklave erst recht, ist fürwahr besser als ein Götzendiener. Auch wenn dieser euch gefallen sollte. Was kann dann einem Mann gefallen? Zum Beispiel sein Ansehen, sein Stand oder sein Vermögen. Und die Begründung, die Allah subhanahu wa ta'ala uns genannt hat, er sagte, jene laden zum Höllenfeuer ein. Jene laden zum Höllenfeuer ein, wodurch? Durch ihre Taten, durch ihre Worte, durch ihren Zustand. Und deshalb soll man Abstand von ihnen nehmen und heirat erst recht. Wenn man jemanden, darf man solche Personen nicht heiraten, als eine gläubige Frau. Und auch als gläubiger Mann darf man keine Götzendienerin heiraten. Und man verabscheut ihren Götzendienst, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala bei etwas beigesellen. Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala das beigesellen, das heißt zum Beispiel, dass sie andere beten, anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, Allah aber, im Gegensatz zu ihnen, lädt zum Paradiesgarten ein und zur Vergebung. Zum Paradiesgarten ein, durch unseren Iman, unseren Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und durch unsere guten Taten, die wir verrichten. Das sind die beiden Pfeiler, um ins Paradies zu kommen. Der Glaube und die guten Taten. Denn dadurch erhält man die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und zur Vergebung lädt er ein, indem wir uns ihm reuevoll zuwenden, Tauba machen. Indem wir uns ihm reuevoll zuwenden, wie wir heute in der Khutba gehört haben. Mit seiner Erlaubnis, und deswegen folgen wir seiner Einladung. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, einen seiner Diener einlädt zu sich selbst und reuevoll sich ihm zuzuwenden und ihm zur Vergebung zu bitten, wie übel ist dann jemand, der die Einladung des Herrn der Welten ablehnt, subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und macht den Menschen seine Zeichen klar. Allah macht den Menschen seine Zeichen klar, seine Gesetze, seine ganze Religion, auf dass sie bedenken mögen. Auf dass sie bedenken mögen, damit wir bereit sind, seiner zu gedenken. Damit wir bereit sind, seiner zu gedenken, macht er uns die Zeichen klar. Wir können auch durch Nachdenken auf viele Sachen kommen, auf viele Gunsterweise, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erwiesen hat. Allerdings, wenn er uns die Zeichen schon klar macht, dann fällt es uns einfacher, darüber nachzudenken. Und durch das Nachdenken wird man dankbar. Deswegen sagte ja Allah subhanahu wa ta'ala öfter zu den Kindern Israels, Ya Bani Israel, udhkuru ni'matallahi alaikum. O Kinder Israels, gedenkt der Gunst Allahs euch gegenüber. Er hat nicht gesagt, dankt Allah, sondern gedenkt der Gunst Allahs. Wenn man der Gunst gedenkt, dann wird man automatisch Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein für die Gunsterweise, die er einem erwiesen hat. Und die Gunsterweise Allahs sind unzählbar. Deswegen sagt er zweimal im Koran, einmal Surat Ibrahim, einmal Surat An-Nahl, die Biene, oder die Bienen, sagt er, und wenn ihr die Gunsterweise Allahs zählen wolltet, oder zählt, dann werdet ihr sie nicht erfassen können. Dann werdet ihr sie nicht erfassen können, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 222. Vers, sie fragen dich nach der Monatsblutung, also die Menstruation, die Regel der Frau. Sag, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Allah liebt die Reumütigen und liebt die, die sich reinhalten. Diese Verse und der folgende Vers haben Offenbarungsgründe gehabt. Und wir wissen zum Beispiel, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der ist bei Irwa al-Ghalil und bei al-Jami' von al-Suyuti und bei al-Tirmidhi, in der Sahih, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yastahyi min al-Haqq, la ta'tu al-Nisa'a fi a'jazihinna. Das heißt, wahrlich Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Kommt zu euren Frauen, nicht zu ihnen von hinten. Das sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Er sagte, verflucht ist jemand, wer zu seiner Frau von hinten kommt. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn am Tag der Auferstehung nicht anschauen. Und der Hadith ist auch sahih in Al-Jami' von Al-Suyuti, rahimahullah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in Bezug auf diesen Vers, den ersten von den beiden, Man ata ha'idhan, aw imra'atan fi duburiha, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wer zu seiner Frau geht, während sie die Menstruation hat, also gemeint ist geschlechtlich mit ihr verkehrt, oder von hinten, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Das heißt, er ist dann ungläubig geworden in Bezug auf das, was auf Muhammad s.a.w. offenbart worden ist. Oder ihm offenbart worden war. Und der Hadith ist auch sahih bei Irwa al-Ghalil. Und bei Tirmidhi und Ibn Majah und Al-Jami'. Und die Frau, die Monatsblutung ist eine Art von Blut, das aus einer Frau regelmäßig austritt, aus dem Ort, wo sie ihr Kind gebärt, wo das Kind austritt, und diese Monatsblutung findet allerdings nur statt, wenn die Frau nicht schwanger ist. Wenn sie schwanger ist, dann hat eine Frau keine Monatsblutung. Und dieses Blut, wie wir im Kapitel über die Reinheit im Fiqh erwähnt haben, hat bestimmte Eigenschaften. Dieses Blut hat bestimmte Eigenschaften, die eine Frau sehr wohl kennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber, sag, o Gesandter Allah, sag, sie ist ein Leiden. Sie stört, also gemeint ist mit Leiden hier, es stört und schadet dem Geschlecht des Partners und ist eine schlechte Sache. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah subhanahu wa ta'ala es verboten, dass man sich seiner Frau nähert, geschlechtlich nähert, wenn die Frau in ihrer Monatsblutung ist. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht nahe. Wie gesagt, damit ist alles verboten worden, was den Geschlechtsverkehr angeht. Allerdings, alle Sachen außer dem Geschlechtsverkehr selbst sind erlaubt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, es ist überliefert worden im Hadith, dass wenn jemand so etwas trotzdem tut während der Monatsblutung, dann muss er eine Kafara leisten, dann muss er eine Sühneleistung leisten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, يتصدق بدينار أو نصف دينار, dann soll man einen Dinar bezahlen oder einen halben Dinar. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih. Und ein islamischer Dinar damals ist ein Mifqal an Gold. Und das sind 2¼ Gramm. 2¼ Gramm Gold ist ein Dinar oder die Hälfte davon. Also 1¼. Und wir haben einen Mathematiker. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Und also das heißt, man fragt einfach nach, was ein Gramm Gold kostet und rechnet es dann hoch mit dem Dreisatz und dann weiß man, Alhamdulillah, was man zahlen muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allen Sünden hüten. Und kommt Ihnen, und ja, also wir haben erwähnt, inshallah, dass warum hat der Professor mir gesagt, man soll entweder einen Dinar zahlen oder die Hälfte eines Dinars. Manche Ulama haben gesagt, dass man darf einfach sich aussuchen, wie die offensichtliche Bedeutung des Hadiths ist, man darf sich das aussuchen. Und manche haben gesagt, wenn der Blutfluss stark war, dann zahlt man einen Dinar, wenn er schwächer war, dann einen halben Dinar. Wallahu a'lam. Und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Das heißt, bis sie rein sind, bis das Blut aufgehört hat zu fließen. Und in einer anderen Lesart von Al-Kisa'i und Hamza und Khalaf heißt es nicht hatta yathurna, das heißt, bis sie rein sind, sondern hatta yattaharna, das heißt, bis sie sich gereinigt haben. Und diese Aussage und die folgende, wo Allah sagte, wenn sie sich dann gereinigt haben, weisen darauf hin, dass man zu seiner Frau nicht näher kommen darf, bis sie sich auch gereinigt hat. Es reicht nicht nur, wenn der Blutfluss aufgehört hat, sondern man darf sich ihr nur nachher wieder nähern, wenn sie sich auch wieder gereinigt hat. Und Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, Hafizahullah, er sagte, das bezieht sich nicht auf die christliche oder jüdische Frau, weil man von ihr nicht verlangen kann, dass sie sich reinigen muss, weil das ist ein Gottesdienst und ein Gottesdienst wird nur von den Muslimen verlangt. Na, wenn sie sich dann, allerdings ist besser natürlich, wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat, von vorne, nicht von hinten. Und gemeint ist der Ort, nicht die Stellung, gemeint ist der Ort und nicht die Stellung. Allah liebt die Reumütigen, diejenigen, die sich Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zuwenden vor ihren Sünden, und er liebt die, die sich reinhalten. Das heißt, nach der Janaba, nach dem Zustand der großen Unreinheit, sich wieder reinigen. Na, und auch überhaupt reinhalten, innerlich und äußerlich. Und dann sagte der Prophet, dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Warum? Weil es überliefert ist, in einem Hadith, und der Hadith ist bei Tirmidhi und Abu Dawud und Ibn Majah und As-Sahih. Und zwar heißt es, Innal Yahuda yaqulun, die Juden sagen, Iza jama'a ar-rajulu ahlahu fi, fi farjiha min wara'iha, kana waladuhu ahwal. Das heißt, die Juden haben gesagt, wenn ein Mann mit seiner Frau geschlechtlich verkehrt und allerdings an dem Ort eintritt, wo das Kind austritt, allerdings von hinten, dann wird das Kind schielen, haben die Juden gesagt. Dann wird das Kind schielen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers offenbart und gesagt, Nisa'ukum harfun lakum. Das heißt, eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Fa'tu harfakum anna shi'tum. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Wann und wie ihr wollt, solange es von der richtigen Stelle ist. Und das ist der Offenbarungsgrund dieses Verses. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, warnte davor, etwas anderes zu tun. Er sagte über die andere Sache, hier al-lutiyyatu sughra. Ya'ni, al-rajul ya'ti bra'atahu fi duburiha. Er sagte, jemand, der etwas anderes macht, das ist die kleine Form der Homosexualität. Hier al-lutiyyatu sughra. Sallallahu alaihi wasallam. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus. Für das Jenseits schickt gute Taten voraus. Und indem man auch zum Beispiel seine Bedürfnisse befriedigt, indem man verheiratet ist, indem man Kinder hat, all dies sind gute Taten, die man vorausschickt, dass man auf, damit man, wenn man auf Allah subhanahu wa ta'ala trifft eines Tages, dass man sich freut auf die guten Taten, die man vorausgeschickt hat. Und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihm begegnen werdet. Und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihm begegnen werdet. Und diese Erinnerung, Allah subhanahu wa ta'ala, macht er öfter und erinnert uns an das Jenseits, denn darum geht es überhaupt. All diese Verse sind offenbart worden, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala antreffen an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind, und an einem Tag, an dem man sich nichts anderes mehr wünscht, als dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welt, mit einem zufrieden ist. Und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Und verkünde den Gläubigen, die sich an ihre Religion halten, frohe Botschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Und macht nicht Allah mit euren Eiden zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein. Und macht nicht Allah mit euren Eiden, mit dem Schwur, zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein. Wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala dazu machen, dass er ein Hinderungsgrund wird, dass man gütig ist? Gemeint damit ist, dass man zum Beispiel schwört, etwas Verbotenes, Entschuldigung, dass man schwört, etwas Gutes nicht zu tun. Man schwört, dass man etwas Gutes nicht tut. Und man sagt, ich schwöre, ich gebe dieser Person keine Sadaqa, keinen Zakah, keine Almosen. Ich tue nichts Gutes in Bezug auf irgendeine Sache. Wenn man schwört, so etwas zu tun, so hat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, uns mitgeteilt und gesagt, bei einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim, man halafa ala yaminin, fara'a ghayraha khayran minha, falyati alladhi huwa khayr, wal yukaffir an yaminih. Wer geschworen hat, dass er etwas also bestimmtes nicht tut, und dann hat er gesehen, dass eine andere Sache besser wäre, dann soll er diejenige Sache tun, die besser ist, und Sühneleistung leisten für seinen Schwur. Und Sühneleistung für seinen Schwur. Das ist das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und somit darf man seinen Schwur nicht zu einem Hinderungsgrund machen, gütig zu sein und gottesfürchtig zu sein und Frieden zu stiften oder ähnliches. Und macht nicht Allah zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein und zwischen den Menschen Frieden zu stiften. Na, Allah ist allhörend und allwissend. Allhörend, er hört, was sie schwören, und allwissend, er weiß ihre Absichten, die sie gehabt haben, während sie geschworen haben. Denn beim Schwören ist es ein gewaltiger Unterschied, ob ich geschworen habe und gewusst habe, dass ich lüge, oder ob ich geschworen habe und gedacht habe, dass ich recht habe. Das eine, der eine von den Al-Yamin al-Ramus, das heißt der eintunkende Schwur. Weil gesagt wird, dass jemand, der schwört und lügt dabei, und er weiß, dass er lügt, dann Allah wird ihn am Tag der Auferstehung einmal in die Hölle eintunken. Deswegen wird sie genannt der eintunkende Schwur. Aber der andere Schwur, wenn man zum Beispiel geschworen hat, dass man etwas nicht tut und man tut es nachher trotzdem, ja, und man hatte eigentlich das Vorhaben, nicht zu tun, dann muss man nur Sühneleistung leisten. Und bei den anderen Arten von Schwur, die man gar nicht gemeint hat, dann braucht man überhaupt nichts tun. Oder ebenso, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe in der Ferne und sage, Wallahi, es handelt sich bestimmt um Abdullah. Und dann kommt er und es war nicht Abdullah, brauche ich keine Sühneleistung machen. Auch in diesem Fall brauche ich keine Sühneleistung machen. Ja. Weil ich habe gedacht, es war aber nicht so. Und, liebe Geschwister, was überliefert ist, in Bezug auf die Verse vorher, noch als kleiner Anhang, und zwar auch als Offenbarungsgrund und als Verständnis zu diesem Vers. Allah sagte doch hier in diesem Vers, so kommt ihnen nicht nahe, den Frauen während der Monatsblutung kommt ihnen nicht nahe. Und was verdeutlicht, dass damit nur der Geschlechtsverkehr gemeint ist, ist der folgende Hadith bei Muslim, bei Abu Dawud und bei Tirmidhi. Und zwar, أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة منهم رأة أخرجوها من البيت. Das heißt, dass die Juden, wenn unter ihnen eine Frau menstruierte, dann haben sie sie aus dem Haus rausgebracht. Ja, haben sie nicht im Haus gelassen. وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا. Und sie haben weder mit ihnen zusammen gegessen, noch haben sie mit ihnen zusammen getrunken, noch haben sie mit ihnen verkehrt. وَلَمْ يُجَامِعُهَا فِي الْبَيْتِ, oder sie waren nicht mit ihnen zusammen im Haus, wie es eher gemeint. Sie waren nicht mit ihnen zusammen im Haus. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dann wurde der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم danach gefragt. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, und dann hat Allah سبحانه وتعالى diesen Vers herabgesandt und sie befragen dich nach der Monatsblutung. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, jami'uhunna fil buyut, das heißt, haltet euch mit ihnen zusammen in den Häusern ruhig auf, wasna'u kulla shay'in ghayra an-nikah, und tut alle Dinge bis auf den Verkehr, tut alle Dinge bis auf den Verkehr. Faqalat al-yahud, dann sagten die Juden, ma yuridu hadha ar-rajul an yada'a shay'an min amrina illa khalafana fihi, dieser Mensch, sie meinen den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dieser Mensch unterlässt keine einzige Angelegenheit, in der er uns nicht sich von uns unterscheiden möchte. Jede Angelegenheit will er uns darin sich von uns unterscheiden. Ja. Und das widerspiegelt sich in vielen Dingen. Zum Beispiel, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgefunden hat, dass die Juden von Medina am Tag von Ashura gefastet haben, hat er sie gefragt, warum fastet ihr? Und sie haben gesagt, das ist der Tag, an dem Allah Musa vom Pharao gerettet hat. Deswegen fasten wir ihn aus Dankbarkeit vor Allah, Allah gegenüber, und Musa hat ihn auch gefastet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, das heißt, wir haben eher ein Anrecht auf Musa als ihr, denn wir sind die wahren Folge von Musa. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass man diesen Tag fasten soll. Und das war eine Pflicht zu Beginn des Islam. Und dann hat er gesagt, und wenn ich auch noch bis zum nächsten Jahr lebe, dann werde ich auch noch den 9. Tag hinzufügen. Aber er hat gesagt, Allah sallallahu alaihi wasallam lebte nicht mehr. Aber trotzdem, wir fasten den 9. und den 10. Tag, das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und all diese Hadithe weisen darauf hin, die Aussage der Juden selbst, dass es eine Absicht war des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich zu unterscheiden von den Andersgläubigen. Na'am. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.